Der Vermögensverwalter müsste jetzt erklären können, was er weiß, was er erkannt hat, was sein Modell sagt, was nicht eingepreist ist, was die anderen am Markt noch nicht kennen. Und das wird dich nicht überraschen, da kommt nie was. Ich kann ja jetzt nicht zu einem institutionellen Investor sagen, wir machen einfach das Gegenteil, was die Kennzahl sagt. Das ist ja jetzt auch irgendwie platt. Obwohl die Datenlage zeigen würde, dass man damit Mehrwert generiert.
Vorab ein kurzer Hinweis. Diese Folge gehört zu den beliebtesten Classics-Folgen aller Zeiten, also ein wirklich echter Finanzfluss-Klassiker. Deshalb möchten wir euch auch nochmal auf den Inhalt aufmerksam machen. Allerdings eine kurze Info an dieser Stelle. Einige Daten und Zahlen sind gegebenenfalls nicht mehr ganz aktuell. Der Kerninhalt der Folge natürlich schon. Deswegen jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
In der heutigen Folge habe ich mal einen Interviewgast für euch, der bisher noch nicht bei uns zu Besuch war. Und zwar Dr. Andreas Beck. Er ist Mathematiker und Portfolio-Manager und hat viel Zeit in der Finanzbranche verbracht. Und mit ihm habe ich über das Thema Fonds gesprochen, also warum aktive Fonds so underperformen, also weniger gut laufen als der Index, was ja eigentlich das Ziel von dem Ganzen ist. Und ich habe mit ihm über verschiedene Methoden gesprochen, wie man sich ein Weltportfolio zusammenstellen kann. Es war ein super interessantes Gespräch, was an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas technisch geworden ist. Aber lasst euch davon nicht abschrecken und hört gerne selbst rein. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist das Handelsblatt. Das Handelsblatt liefert Orientierung und Ratgeberinhalte in einer immer komplexer werdenden Wirtschaftswelt. Es hilft Leserinnen und Lesern, den Durchblick zu behalten und schaut besonders genau hin. Daher ist es auch die führende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Top-Entscheidern in Deutschland. Ich habe zuletzt den Artikel Vorstellungsgespräch, wie Sie in der Selbstpräsentation überzeugen können, im Handelsblatt gelesen. Darin verrät ein CEO-Trainer seine besten Tipps. Insbesondere im Kopf geblieben ist mir hier die 2-Minuten-Regel. Nach dieser Regel sollte man in einem Bewerbungsgespräch die ersten 60 Sekunden für Ausbildung und die wichtigsten Jobstationen reservieren. Die zweite Minute sollte man schließlich dazu verwenden, um aufzuzeigen, wie berufliche Schwerpunkte mit der vakanten Stelle zusammenpassen. Falls du Lust auf ähnliche Inhalte hast, dann sichere dir jetzt auf handelsblatt.com/durchblick das digitale Handelsblatt für 4 Wochen für nur 1 Euro und profitiere von echtem Qualitätsjournalismus. Unabhängig, kritisch, informativ. Das Angebot gilt für Neukunden, es ist nach der Rabattphase monatlich kündbar und bis zum 15. Juni 2024 gültig. Den Link dazu findest du wie immer in der Podcast-Linkbox und jetzt geht's weiter mit der Folge. Heute habe ich einen sehr interessanten Gesprächspartner zu Gast, und zwar Andreas Beck. Vielleicht kennt ihr ihn schon von anderen YouTube-Kanälen. Er ist mittlerweile auf Social-Media-Plattformen sehr aktiv, ist promovierter Mathematiker und seit vielen Jahren im Asset-Management unterwegs und hat jetzt auch seinen eigenen Fonds, seine eigene Firma, die Index Capital. Und ja, heute sprechen wir über das Thema Aktien, vielleicht auch Immobilien und weitere Themen. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Andreas.
Grüß dich, Thomas.
Steigen wir doch gleich mal ins Thema ein. Du bist Asset Manager von Erfahrung. Willst du vielleicht mal ganz kurz anreißen, was du da gemacht hast in der Vergangenheit?
Also ich bin jetzt lange unterwegs gewesen aus der Vogelperspektive. Das heißt, ich habe aus Sicht der Kapitalmarktforschung Konzepte entwickelt mit meiner Mannschaft, warum gewisse Portfolios funktionieren und gewisse nicht funktionieren. Das ist recht interessant, weil eigentlich ist die Dramaturgie der Geldvernichtung immer die gleiche. Und in dem Zuge haben wir Vermögensverwalter beraten und institutionelle Anleger dabei beraten, ihre Portfolioqualität zu erhöhen. Da haben wir bei über 120 Banken Projekte gemacht. Und das habe ich vor 2 Jahren aufgegeben, habe Nachfolger gefunden für mein Unternehmen und mache etwas, was ich auch schon die Jahre vorher gemacht habe, nämlich nur direktes Portfolio-Management. Das heißt, es gibt ein paar Portfolios, für die ich verantwortlich bin. Das bekannteste ist sicher der Xtrackers Portfolio-ETF, der erste vermögensverwaltende ETF weltweit gewesen. Und damit bin ich jetzt zugange.
Okay. Und was hast du konkret in den 120 Banken beraten? Also worum ging es dann vielleicht in Kurzfassung?
Ja, das ist immer dasselbe. Die Portfolios laufen schlecht. Das ist ja sehr interessant. Wird unglaublich viel Geld ausgegeben für Daten, für Software, für Fachleute. Und dann läuft die Benchmark regelmäßig der Performance der gemanagten Portfolios weg.
Also wir reden hier von Kundengeldern, ja? Also waren das Private Banking Portfolios oder Fonds?
Beides. Okay. Also das Phänomen findet man überall, im institutionellen wie im Privatkundengeschäft. Und jetzt will die Geschäftsleitung natürlich wissen, wer schuld ist. Und ist natürlich keiner schuld. Das ist ganz gut. Man holt sich einen Externen wie mich, der sich das anschaut. Und dann kannst du dir das so vorstellen, dann wird einem immer gesagt, man muss sich einen ganzen Tag Zeit nehmen, weil sie ganz tolle Auswahlprozesse haben, top-down, bottom-up. Alle kaufen nur unterbewertete Qualitätsaktien. Ja, in Wirklichkeit sind diese Präsentationen immer die gleichen. Und in Wirklichkeit machen alle die gleichen Fehler. Deswegen sind diese Projekte sehr einfach gewesen. Also unterm Strich schaut es dann so aus, nicht man kommt dorthin, dann wird ein unglaublich komplizierter Selektionsprozess und Risikomanagementprozess gezeigt. Aber man kann das abkürzen, indem man einfach fragt, welches Wertpapier wurde denn konkret als letztes gekauft? Und dann wird halt irgendwas gesagt, Nestle. Und dann fragt man, warum? Und dann kommt irgendeine Geschichte. Da unterscheiden sich die Profis nicht von den Anfängern. Ja, Nestle, die Chinesen fangen an, Kaffee zu trinken und Schweizer Franken und was weiß ich.
Es kommt zu einem Squeeze-Out.
Ja, nein, und dann ist man halt schon beim Punkt. Weil in dem Moment, in dem ich weggehe von systematischen Renditen und solche unsystematischen Rendite wie bei Stockpicking einsammeln möchte, in dem Moment muss ich ja einen Informationsvorsprung gegenüber dem Markt haben. Und das heißt, der Vermögensverwalter müsste jetzt erklären können, was er weiß, was er erkannt hat, was sein Modell sagt, was nicht eingepreist ist, was die anderen am Markt noch nicht kennen. Und das wird dich nicht überraschen, da kommt nie was. Und damit ist man auch sehr schnell schon beim Punkt. Also die meisten Portfolios haben den Fehler, sie versuchen gewisse Prognosen, Währungsprognosen, Krisenprognosen, die nicht funktionieren. Damit wird eine Underperformance geholt, die muss man dann ausgleichen durch spezielle Wetten, die man eingeht, dass man jetzt auf gewisse Branchen oder Aktien setzt oder gewisse strukturierte Papiere. Das geht dann eine Zeit lang gut, aber dann geht es halt öfter auch mal schief und dann ist halt das Kind wirklich in den Brunnen gefallen und die Benchmark ist völlig davongelaufen. Genau, und dann komme ich.
Okay, und wie rettet man das jetzt? Also ich kenne da so ein paar Taschenspielertricks, die man anwenden kann. Man kann Fonds fusionieren, man kann die Benchmark wechseln, man kann die Performance ein bisschen anders berechnen oder so kleine, ein bisschen boosten. War das quasi dein Job oder war es ein bisschen fundamentaler?
Thomas, das ist schon sehr nett, was du sagst. Ja klar, man muss unbedingt schauen, dass man mit den Portfolios aus der Benchmark rauskommt. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, gerade im Private Banking, wenn man zu einer Bank geht und man kriegt tolle Portfolios angeboten und die gibt es noch nicht so lange. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Auch bei den Fonds ist es ein beliebtes Spiel zu schauen, dass man wieder aus den Benchmarks rausfällt, aus den Datenbanken rausfällt. Ja, aber das bringt einen ja nicht weiter. Nee, am Ende ist die Antwort so, es gibt systematische und unsystematische Renditen. Und als Vermögensverwalter habe ich einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich ganz gezielt die systematischen Renditen abgreife und in der Benchmark gegenüber dem Kunden eine Konstruktion wähle, die nicht alle systematischen Renditen vereinnahmt, sondern die sehr primitiv aufgebaut ist. Zum Beispiel mit dem Eurostoxx 50 für europäische Aktien und in Wirklichkeit gehe ich aber auch in Midcap und Smallcap und tue breiter streuen. Zum Beispiel, indem ich nur kurzlaufende Renten nehme in der Benchmark und in Wirklichkeit nehme ich das ganze Spektrum aus der Zinskurve. Auf die Art und Weise habe ich eine höhere Renditeerwartung in dem, was ich wirklich tue, als in der Benchmark. Und damit habe ich sozusagen einen Tracking-Error zu meinen Gunsten. Und wir bauen die Portfolios dann so um, dass die Vermögensverwalter diesen Tracking-Error als Freibrief haben, um ihr Alpha zu spielen. Also sie können jetzt Wetten eingehen, aber nur soweit es ihnen der Tracking-Error zulässt, den sie in dem, was sie tatsächlich tun, als Vorsprung haben gegenüber der Benchmark. Damit habe ich so eine Art Qualitätssicherung.
Ist im Grunde aber nichts anderes als in Anführungszeichen die falsche Benchmark wählen. Also wenn ich es jetzt mal ganz platt ausdrücke und sage, ich nehme ein MSCI World oder sowas, wo keine Small Caps drin sind, aber selbst spiele ich nur mit Small Caps aus, meinetwegen sogar noch Schwellenländern. Das wäre dann quasi die falsche Indexwahl. Ne? Ich weiß nicht, ob du das so konkret bejahen darfst, aber
nein, die Bankenaufsicht ist da auf unserer Seite. Man muss eine Benchmark wählen, die ganz primitiv ist, dass sie der Anleger versteht. Und in Deutschland versteht den DAX 30 jeder, also ist es eine ideale Benchmark aus Sicht der Aufsicht. Die Deutschland-Aktienportfolio-Manager haben die aber relativ einfach geschlagen, indem sie 20% MDAX und 20% SDAX mitgenommen haben. Und eben aus dieser Size-Prämie, die man dort vereinnahmen konnte, gab es dann einen gewissen Toleranzrahmen, wo die Geschäftsleitung aktives Management zulassen konnte. Also das ist so das Grundprinzip. Jetzt sind wir aber schon wahnsinnig speziell geworden. Ich hoffe.
Okay. Ja, ja. Nö, das freut mich immer. Es gibt nur einen Begriff, den du vielleicht noch erklären darfst. Das wäre systematische Renditen. Das hast du jetzt mehrfach aufgegriffen. Könntest du uns das vielleicht noch mal kurz definieren?
Ja, also die Renditen von Wertpapieren, die fallen nicht vom Himmel, sondern das sind Kapitalkosten von Unternehmen. Die Unternehmen wollen Risikogeld, die wollen Eigenkapital, die wollen, dass Investoren ihnen Geld geben und dafür müssen sie etwas bieten. Und das ist ein ganz transparenter, offener Markt und da sind die Kapitalkosten einer Lufthansa halt im Moment höher als die Kapitalkosten einer Amazon. Das ist immer ökonomisch begründbar. Das ist ein ganz transparenter Markt und die Renditen, die sich aus einem solchen funktionierenden Markt ergeben, nennen sich systematische Renditen. Da gibt es bestimmte Besonderheiten. Zum Beispiel bei gleichem Risiko, bei gleicher Tätigkeit sind die Kapitalkosten von kleinen Unternehmen tendenziell größer als von Großunternehmen. Deswegen es dann eine sogenannte Size-Prämie gibt. Und so gibt es verschiedene Effekte. Und alles, was ich auf die Art und Weise vereinnahme, nennt man systematisch, weil ich brauche dafür keinen Wissensvorsprung. Ich brauche eigentlich kein Research, ich muss nur das Funktionieren des Marktes ausnützen, um diese Renditen einzusammeln. Unsystematische Renditen, da setze ich darauf, dass der Markt sich irrt, dass gewisse Aktien falsch bepreist sind, dass eine Nestle in Wirklichkeit viel wertvoller ist, als sie im Moment gehandelt wird und in Wirklichkeit viel niedrigere Kapitalkosten haben müsste, als sie im Moment hat. Und da sieht man auch sofort, wie dünn das Eis ist mit diesen unsystematischen Renditen.
Das Thema Kapitalkosten ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich weiß, dass es beim Studium auch eine Pille war, die ich erstmal schlucken muss, um zu verstehen, dass Eigenkapital ja Kosten mit sich bringt. Denn bei Kredit ist das, glaube ich, gut verständlich. Ja, wenn ich einen Kredit aufnehme, zahle ich einen Zins, ist ganz normal. Wie sich dieser Zins berechnet, kann ich auch gut nachvollziehen. Gibt es verschiedene Risikofaktoren, zum Beispiel, wie gehebelt bin ich schon unterwegs, also wie viel Kredit habe ich und andere Faktoren. Und bei der Aktie ist das natürlich ein bisschen weniger intuitiv, ne? Da ich ja keine, meine Kapitalkosten kein direkter Cash-Outflow sind im Sinne von Zinsen. Okay. Und
kann ich dazu was sagen?
Klar, sehr gern.
Weil damit sprichst du natürlich wirklich einen Punkt an, der, glaube ich, viele interessiert. Wenn ich jetzt eine Anleihe von einem Unternehmen kaufe, dass dann die Zinshöhe die Kapitalkosten des Unternehmens sind und meine Rendite, im Falle, dass es nicht insolvent geht, das Unternehmen, ist sofort einsichtig. Bei der Aktie hat man das Gefühl, ich kaufe von einem anderen eine Aktie, das hat ja mit dem Unternehmen gar nichts zu tun. Aber es ist trotzdem die beste Approximation, um die Eigenkapitalkosten der Unternehmen zu bewerten. Denn wenn eine Aktie zum Beispiel zu einem sehr niedrigen Kurs gehandelt wird, nimmt es dem Unternehmen die Möglichkeit, neue Aktien zu vernünftigen Konditionen auszugeben. Beispiel war jetzt lange Zeit die Deutsche Bank oder jetzt in der Corona-Krise die Lufthansa. Während es für andere Unternehmen wie zum Beispiel Tesla, die extrem hoch bewertet sind am Aktienmarkt, eine großartige Sache war, immer wieder neue Aktien am Markt zu platzieren und damit zum Beispiel auch Anleihen, Schulden zu tilgen. Also diese Eigenkapital-Fremdkapital-Situation der Unternehmen, die kann man immer in so einem ganzheitlichen Wechselspiel sehen, dass wenn jetzt zum Beispiel die Fremdkapitalkosten atypisch hoch sind für ein Unternehmen, dann begibt es neue Aktien und tilgt Schulden. Wenn es umgekehrt ist, dann begibt es neue Anleihen und kauft vielleicht sogar eigene Aktien zurück. Insofern ist das ein sehr guter Wert, die jeweiligen Zahlen, die man über die Börseninformationsmöglichkeiten beziehen kann, sich ein Bild davon zu machen, was die realen Kapitalkosten der Unternehmen sind.
Ja, ist ganz interessant. Ich kann da mal so ein ganz kleines Beispiel auch so aus meiner vorherigen beruflichen Praxis geben. Wenn wir einen Kunden hatten, der ein anderes Unternehmen kaufen wollte, also beratend in der Bank, habe ich am Anfang nicht verstanden, warum wir denn auch den Kunden immer mitbewertet haben. Also, dass wir auch eine Unternehmensbewertung quasi für den Kunden gemacht haben. Und dann im Endeffekt ist dann halt rausgekommen, dass wir das gemacht haben, um zu gucken, wie ein eventueller Deal denn bezahlt werden sollte. Also, wenn wir zur Einschätzung kamen, dass die Firma ist natürlich immer als relativ, ne, aber relativ unterbewertet ist, dann hätten wir das möglichst kreditfinanziert gemacht. Und wenn wir das Gefühl gehabt hätten, dass die Firma, also der kaufende Kunde, tendenziell überbewertet ist, hätten wir versucht, einen Großteil halt mit Aktien zu bezahlen, ne? Das ist so ein bisschen so die Balancefrage.
Das ist genau das Spiel. Jedes Unternehmen versucht, seine Kapitalkosten so gering wie möglich zu halten und nutzt das ganze Instrumentarium, was dafür zur Verfügung steht.
Okay. Ja, dann haben wir es ja ganz gut durch die Fundamentals geschafft, würde ich mal fast sagen. Dann gehen wir doch mal direkt rein in das Thema, wie bilde ich mir ein Portfolio? Da würde ich vielleicht gleich schon mal, um es ein bisschen zu fast forwarden, Thema Weltportfolio mit reinbringen. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon verschiedenste Weltportfolio-Ansätze und ich glaube, so wenn ich das mal so pauschal beschreiben darf, so das passive Lager ist sich einig, okay, wir müssen ein Weltportfolio bauen. So, das ist mal so die theoretische Grundlage. Kommt ja auch aus der Theorie vom Ursprung her. Aber wie ich jetzt eine Welt baue, also wie ich die komplette Welt in mein Portfolio reinhole, das ist ja im Endeffekt die große Herausforderung. Mache ich so wie zum Beispiel Professor Weber mit seinem Arero-Fonds, mache ich es wie Gerd Kommer in seinem Buch auf verschiedenste Art und Weisen gezeigt hat mit Faktorprämie. Was wäre dein Vorschlag? Wie würdest du ein Weltportfolio bauen oder wie machst du es ja auch in der Praxis?
Ja, sage ich gerne und begründe ich gerne, aber noch vielleicht einleitend, die wirkliche Musik spielt nicht nur in der Frage, wie ich das Weltportfolio baue, sondern auch in der Frage, wie ich mit Krisen umgehe, aus unserer Erfahrung. Aber kommen wir erst zum Weltportfolio. Naja, gut, es heißt immer so gerne, ja, ich kaufe mir die Weltwirtschaft, jetzt geht das nicht. Ich kann nur ein Modell der Weltwirtschaft kaufen. Also ich brauche immer ein Modell, mit welchem ich sozusagen die Erträge der Wirtschaft über den Wertpapiermarkt in meinem Portfolio abbilde. Das primitivste Modell ist das Ein-Faktoren-Modell. Ich nehme einfach die Marktkapitalisierung. Das, was am teuersten ist, wird am höchsten gewichtet. So arbeitet letztendlich der MSCI World oder auch der DAX 30 und der S&P 500. Also ganz detailliert wäre es die liquide Marktkapitalisierung, aber so Details lassen wir jetzt mal weg. Klar. Das klingt auf den ersten Blick absurd, weil ich in jede Blase voll hineinlaufe. Hat man zum Beispiel auch gesehen, Japan 1989, 40% MSCI World war Japan. Aber so absurd ist das gar nicht, weil wir unterstellen ja systematisch Renditen, unterstellen einen funktionierenden Markt. Und wenn Apple und Co. dann eben die Bewertungen haben, die sie heute haben, dann unterstellen wir, dass das mit den zukünftigen Erträgen dieser Unternehmen auch in einem direkten Zusammenhang steht. Also dieses Ein-Faktoren-Modell, das klingt wahnsinnig primitiv, aber ist so abwegig gar nicht. Trotzdem stammt es aus einer Zeit, wo man die Sachen noch nicht empirisch hinterfragt hat. Und es ist rein theoriegetrieben. Und als man dann mal angefangen hat, so in den 90er Jahren, Farmer French, wirklich empirisch zu schauen, ob ich damit Renditen erklären kann mit diesem Modell, hat man sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also man musste erkennen, dass man eigentlich fast nichts erklären kann damit und ist dann sehr breiter gegangen und über solche sogenannte Mehrfaktorenmodelle zu investieren. Diese Mehrfaktorenmodelle, würde ich sagen, haben sich im institutionellen Umfeld durchgesetzt. Also ob norwegischer Staatsfonds oder wer auch immer, so gewisse Aspekte, die jenseits dieses Einfaktorenmodells sind, werden berücksichtigt. Und der Hauptgrund ist nicht die Renditeerhöhung, sondern der Hauptgrund ist, das Blasenrisiko zu senken. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Man kann es machen über eine BIP-Konstruktion, man kann es machen über Gleichwertindizes. Wir machen letztendlich etwas, wir nennen das ein Gleichwertindex, in dem wir regional die Unternehmensgewinne versuchen gleich zu bewerten und dadurch das Blasenrisiko zu verringern. Aber ich würde sagen, das sind Details. Also was da besser und was schlechter ist, das ist ex ante schwer zu bewerten.
Was bedeutet das? Also wie machst du, also die BEP-Gewichtung, das sagt mir was, also dass du halt sagst, okay, ich möchte keinen so hohen US-Anteil haben, sondern ich mache das nach Wirtschaftskraft des entsprechenden Landes. Jetzt haben zum Beispiel Schwellenländer weniger entwickelte Kapitalmärkte, das heißt, die gewichte ich ein bisschen stärker, Europa gewichte ich auch ein bisschen stärker. Wie sieht es mit Gewinngewichtung aus? Also können wir gerne mal ins Detail steigen, einsteigen, wie du das konkret machst.
Genau.
Und warum ich mich überhaupt am Gewinn orientiere, ja, und nicht an der Marktkapitalisierung.
Genau, also die BIP-Gewichtung sagt, dass die Märkte unterschiedlich entwickelt sind und unterschiedlich bewertet sind. Und deswegen korrigiere ich das und mache jetzt zum Beispiel China, gebe ich eine deutlich höhere Gewichtung. Ja, das kann man machen, ist aber ein dünnes Eis, weil wenn ich jetzt so klassische Faktorenanalysen rechne im Sinne von Farmer French, kann ich den BIP-Faktor nicht herauskristallisieren. Also der zeigt sich in den Daten nirgendwo. Dass sich der nicht zeigt, ist aus unserer Sicht auch klar, weil es keinen Zusammenhang gibt zwischen den Börsen einer Region und dem BIP dieser Region. Also zum Beispiel England, die Börse hat eine riesen Marktkapitalisierung, obwohl England ein relativ kleines BIP hat, weil halt Unternehmen weltweit schauen, dass sie in London gelistet sind an der Börse, steuerliche und regulatorische Gründe, während Deutschland ein riesen BIP hat, aber eine kleine Marktkapitalisierung, weil wir ganz anders aufgestellt sind als Land. Also es gibt da keinen wirklichen Zusammenhang. Ist in China auch interessant, wenn man sich anschaut, die Marktkapitalisierung von China und Hongkong, ja, und das BIP von Hongkong und China. Also man sieht sehr schnell, das ist eine Annäherung, die ist insofern gut, weil sie dieses Blasenrisiko senkt, aber sie ist ökonomisch nicht wirklich begründbar.
Sind es vielleicht Ausnahmen? Also ich meine, Hongkong ist ja an sich schon, egal von welcher Perspektive man sich das anschaut, eine Ausnahme. England, okay, bis zu einem gewissen Grad, also ja, Irland, denke ich mal, ebenfalls. Sind das Ausnahmen oder ist das systematisch?
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Bruttosozialprodukt eines Landes und der Börsenkapitalisierung. Und es lässt sich auch nicht als irgendeine Renditequelle in historischen Daten finden. Das soll jetzt keine zu starke Kritik sein, weil alle haben das gleiche Interesse, dieses Blasenrisiko vom MSCI World zu entschärfen. Und das haben die Menschen vergessen, wie groß das ist, weil die letzten 10 Jahre zufällig Amerika alles outperformt hat und zufällig die größten Unternehmen noch größer geworden sind mit monopolartigen Renditen. Deswegen hat man das jetzt so ein bisschen vergessen, wie unangenehm das ist. Aber tatsächlich ist es sehr gut begründbar, wenn ich langfristig investiere, dass ich mich hier breiter aufstellen möchte und nicht nur über die Marktkapitalisierung gehen möchte. Und da ist BIP ein guter Ansatz. So, was machen wir? Also wir steuern das Portfolio grundsätzlich über die Kapitalkosten der Unternehmen. Das ist für uns deswegen wichtig, weil wir auf die Art und Weise die Möglichkeit haben, Krisen zu nutzen. Krisen sind gerade Phasen, wo die Kapitalkosten der Unternehmen die Höhe schießen. Aber dazu vielleicht später. Bezogen auf das Weltportfolio sieht das jetzt wie folgt aus. Also wir nehmen als Ausgangslage auch den MSCI All Countries World Investable Markets, also inklusive kleiner Unternehmen, inklusive Schwellenländer. Und jetzt zeigt sich dort eine gewisse regionale Gewichtung. Zum Beispiel die USA sind jetzt mit über 60% gewichtet oder mit ungefähr 60% gewichtet. Europa, sagen wir jetzt mal, ist mit 13% gewichtet oder so etwas oder vielleicht 15%. Jetzt ist ja die Preisfrage, ist das eine Blase wie Japan 89 oder entspricht es wirklich den Unternehmensrealitäten? Ist es wirklich ein Abbild der Weltwirtschaft? Wir behaupten, das kann man messen. Eine Blase zeichnet sich immer dadurch aus, dass die Unternehmensbewertungen davongelaufen sind von den fundamentalen Kennzahlen, sprich von den Unternehmensgewinnen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, für welchen Anteil der weltweiten Unternehmensgewinne stehen denn diese Unternehmen, die im MSCI All Countries World Investable Markets in Amerika sind, dann stellt man fest, die stehen zwar nicht für über 60%, aber die stehen für über 45% der weltweiten Unternehmensgewinne. Das heißt, wir sind weit weg von einer echten Blase, aber wir gewichten halt dann entsprechend Amerika nur mit 48%, was halt da gerade rauskommt. Wir tun also so, als wäre das Kurs-Gewinn-Verhältnis weltweit gleich. Als wäre es überall zum Beispiel 20 und nicht in Amerika 25 und in Europa 15. Deswegen nennen wir das auch Gleichwertindex.
Könnte man denn, ich denke, das wird aber in der Analyse ungleichmäßig oder ja, un, erklärbare Kosten erzeugen oder unverhältnismäßige Kosten so rum. Könnte man denn die Aufteilung des Gewinns der einzelnen Unternehmen nehmen und auch die wiederum regional aufteilen? Also zum Beispiel eine Apple wäre jetzt quasi zu 100% Amerika zugerechnet, ist aber macht ja seine Umsätze und dementsprechend seine Gewinne nicht nur in Amerika.
Also wenn man jetzt eine BIP-Gewichtung machen wollen würde, dann müsste man es so machen. Dann ist halt ein Unternehmen wie Nestle in Wirklichkeit nicht Schweiz. Ja. Apple produziert in China und verkauft nach China. Also,
aber das wird das Ganze natürlich extrem kompliziert machen. Aber das wäre jetzt nochmal so ein Ansatz zu sagen, okay, wir bewerten quasi nach einer Kenngröße, die auch dann tatsächlich dort anfällt und nicht so wie beim Börsenplatz oder wo das Unternehmen gelistet ist. Weil, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, aber wenn ich mir diese Gewinnherangehensweise anschaue, dann wird es doch auch zufällig irgendwelchen Ländern zugeschrieben, oder? In den Ländern, wo die Firma gerade ihren Sitz hat. Oder ist das weniger markant bei, wenn ich Marktkapitalisierung mit BIP vergleiche?
Naja, es geht einfach darum, wo die Unternehmen die Gewinne erwirtschaften, ist uns ja egal. Aber die Unternehmen haben eine bestimmte Bewertung. 1 Euro Gewinn eines Unternehmens in den USA ist höher bewertet als 1 Euro Gewinn eines Unternehmens, welches das gleiche Geschäftsmodell hat und das gleiche macht, wenn es in Europa sitzt, komischerweise. Also das ist wirklich ganz eigenartig. Die können in der gleichen Branche sein und fast austauschbar, aber in Amerika sind halt die Bewertungen anders als in Europa, als in den Schwellenländern. Das hat immer auch irgendwelche Gründe, ja, da will ich gar nicht abstreiten. Aber man entgeht halt diesem Blasenrisiko und man bekommt aus unserer Sicht eine sehr planbare Steuerung über die Ertragskraft der Weltwirtschaft. Wenn ich diese Effekte entschärfe, indem ich so tue in meiner Marktkapitalisierung, als würden die Unternehmensgewinne gleich bewertet werden. Man darf jetzt auch nicht zu viel davon erwarten, weil natürlich in verschiedenen Branchen ist ein Unternehmensgewinn unterschiedlich wert. Also Versorger, 1 Euro Gewinn ist was ganz anderes beim Technologieunternehmen, 1 Euro Gewinn. Wenn ich das jetzt zu fein aufsplitten würde, würde ich dann wieder Nebeneffekte bekommen, die nicht wünschenswert sind. Aber auf regionaler Ebene haben wir festgestellt, dass das sehr gut funktioniert.
Mhm. Das heißt, ich habe mal in dein Prospekt reingeguckt von deinem Fonds, beziehungsweise das Buch, was ich auf der Webseite hochgeladen habe. Und dort sind Aktien Schwellenländer derzeit mit 10% bewertet, also 10,5. Ist das richtig?
Ja, das war vor Corona. Inzwischen sind sie mit 13% gewichtet.
Okay, also ich hatte jetzt hier einen Auszug vom Dezember 2020. Aber okay, das ist also immer noch weniger, als wenn ich jetzt BIP gewichten würde, richtig?
Es ist, ja, wenn man jetzt die verschiedenen Ansätze vergleicht, dann liegen wir so zwischen der Marktkapitalisierung und der BIP-Gewichtung. Die BIP-Gewichtung geht halt sehr, sehr stark in die Schwellenländer.
Okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wir haben jetzt ein paar Minuten relativ tief oder sind relativ tief in das Thema reingegangen. Wenn wir jetzt Anfänger, und wir haben ziemlich viele Anfänger und Anfängerinnen, die unseren Kanal schauen, hier das Video sehe, wäre ich so ein bisschen verloren, würde sagen, um Gottes Willen, ich muss Mathe studiert haben oder zumindest mal in der Investmentbank gearbeitet haben, um überhaupt mir ein anständiges Portfolio aufzubauen. Was hältst du von Lösungen, die das Ganze ein bisschen simplifizieren und sagen, ich kaufe mir ein Portfolio mit 70% MSCI World, 30% Emerging Markets, fertig. Oder ich kaufe noch vereinfachter den Vanguard FTSE All World oder sowas. Als zumindest mal als Teil für meine Aktien. Wie würdest du das einschätzen?
Das sind Portfolios, die werden funktionieren. Also da spricht nichts dagegen, dass man da auch grob an die Sache rangeht, gerade wenn es um Sparpläne geht. Und ich würde sagen, dass man wirklich ins Detail geht und hier die Dinge auch optimiert. Das ist dann wichtig, wenn ich größere Summen habe, wenn ich größere Summen auch auf einmal investiere, sodass ich ein Timing-Risiko bekomme, eben zum falschen Zeitpunkt gerade zu investieren oder so. Dann muss ich ein bisschen genauer hinschauen und mir genau überlegen, was ich mache. Aber so für den Hausgebrauch geht Einfachheit vor Komplexität, würde ich sagen.
Weil es ja auch häufig mit Kosten dann zu tun hat. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel sage, ich baue mir ein Portfolio mit 15 ETFs oder sowas auf, dann sind das ja meistens in der Regel auch etwas höhere Kosten.
Die Kosten sind vernachlässigbar, weil da reden wir im Promillebereich. Also die Differenzunterschiede von ETFs lassen sich nicht über den Total Expense Ratio, die ausweisen, erklären. Die kommen doch andere Dinge zustande, was daran liegt, dass die dass wir immer nur vom Promillebereich sprechen, was die Kostenunterschiede angeht. Und das halten wir für absolut vernachlässigbar. Das Hauptproblem, was wir sehen in den Portfolios, die von Privatanlegern und auch von Honorarberatern am Küchentisch gemacht werden, ist, dass ohne dass sie das wollen, sie am Ende den gleichen Fehler machen, den man früher auch gemacht hat, nämlich dass man sich immer in der Vergangenheit orientiert. Die werden dann optimiert, eben indem heute ein Nasdaq dazugeholt wird. Vor 10 Jahren hätten sie was anderes dazugeholt. Es wird halt immer dann das nochmal gemacht, was in den letzten 10 Jahren besonders gut gelaufen ist. Und damit fährt man in die Falle, in die man sonst auch immer gefahren ist.
Vielleicht noch als kleine Ergänzung, was ich meinte mit den Kosten, waren vor allem auf die Transaktionskosten bezogen. Aber es ist, ist nur ein Detail. Und okay, also das heißt, was du ansprichst, ist ein sogenanntes Core-Satellite-Prinzip, also das, was ja immer sehr beliebt ist, sozusagen, okay, ich mache so das Rationale in Anführungszeichen, ich baue mir irgendwie ein Weltportfolio und mache mir dann noch so ein paar Satelliten drumherum, Einzelaktienwetten, Sektorwetten über ETFs und sowas. Und das ist eines der Kernfehler, meinst du, oder?
Also ich denke, Menschen, die sich die Zeit nehmen, deinen Kanal regelmäßig zu gucken, die machen kein einfaches ETF-Portfolio, weil dann bräuchten sie den Kanal nicht gucken. Es macht ja auch total Spaß, sich mit Wirtschaft auseinanderzusetzen und dann ein bisschen zu zocken und ein bisschen mit Einzelwerten rumzumachen und auch mit Branchen-ETFs. Aber ich denke, man muss halt wissen, was man tut. Und planbar, Vermögensaufbau, das wird man damit nicht erreichen. Aber ich glaube, die Königsdisziplin besteht halt dann darin, dass man so ein sehr breites Weltportfolio hat, sehr passiv orientiert für den Vermögensaufbau, und dadurch, dass man sich darauf verlassen kann, dass das funktioniert, kann man halt mit dem Rest auch noch so ein bisschen zocken.
Mhm. Und ist da die Renditeerwartungshaltung, die ich damit haben sollte, grundsätzlich negativ? Also soll ich grundsätzlich davon ausgehen, dass es Zocken im Sinne von Casino ist, was ich, also Geld, was ich quasi abschreiben kann vorab? Oder kann ich auch glücksmäßig mal daneben liegen? Weil das ist ja so ein bisschen, ich meine, das, was du wiedergespiegelt hast, ist genau das, was wir aus der Community fühlen. Wir haben so 50-50, also 50% echte Passive und 50%, die sich noch was dazu mischen, und ein paar reine Aktieninvestoren.
Da kann ich jetzt wirklich aus 20 Jahre Erfahrung sagen, im institutionellen Bereich ist es ein Drama. Da gehen wir natürlich auch immer hin, und dann haben wir irgendwelche Spezialisten, die diese unsystematischen Renditen glauben, spielen zu können. Und am Ende machen wir dann eine sogenannte Alpha-Beta-Trennung in den Portfolios. Das heißt, bevor alles in einem Korb liegt und man gar nicht recht weiß, wer für was verantwortlich ist, wird halt dann 80% wirklich systematische Marktrenditen vereinnahmt und 20% können sich dann aktive Manager austoben. Long, Short, Hedgefonds, alles. Auf diese Art und Weise muss gar keine Entscheidung gefällt werden, ob die das können oder nicht, weil man das Risiko ganz klar benennen kann, was das aktive Management im Gesamtportfolio jetzt hat. Aber es wird dann auch messbar. Und die Ergebnisse sind eigentlich immer die gleichen. Es wird relativ großzügig angefangen, in denen diesen Profis ein relativ großer Kuchen gegeben wird, also 20% zum Beispiel, und der wird jedes Jahr kleiner, weil sie schaffen es nicht.
Meinst du, ne? Also das,
ja, weil sie schaffen es nicht. Sie schaffen keine, sie schaffen es nicht, mit der Rendite langfristig mitzuhalten, die ich über so ein breit gestreutes, sinnvoll strukturiertes Marktportfolio aufbaue. Und ich erinnere da mal zum Beispiel an eines. Das war ungefähr so um das Jahr 2000. Da hat die klassische Fondsindustrie unglaublich gejammert, dass die Hedgefonds long und short gehen dürfen, und sie dürfen das nicht. Deswegen können sie nicht konkurrieren und das sei ein Skandal. Und dann hat die Bankenaufsicht sich erweichen lassen und es sind die sogenannten 70-30-Fonds eingeführt worden. Endlich frei. Endlich durften sie 30% hebeln und 30% short gehen. Ja, die gibt es halt heute wieder nicht mehr, diese Fonds, weil die haben alle nicht funktioniert. Am Ende, wenn man sich anschaut, was funktioniert, dann sind es diese systematischen Renditen, und die meisten Vermögensverwalter überleben, weil sie sich hinter diesen Renditen verstecken können und mit ihrem Alpha nicht allzu viel kaputt machen. Und das ist bei Privatanlegern auch nicht anders.
Alpha ist ja quasi so die Outperformance, also das, was man quasi mehr machen will als der Markt. Kann dann natürlich auch negativ sein, ne? Also nur ja. als kleine Erklärung dazu. Das Problem an der Sache ist nur, dass es teilweise auch mal 10 Jahre dauern kann, ne? Man ein Jahrzehnt dauern kann, bis sich sowas dann tatsächlich als Luftschloss erwiesen hat, ne? Also ich meine, es gibt ja auch heutzutage in Deutschland, jetzt ohne Namen irgendwie zu nennen, aber gigantische Fonds, wo wirklich teilweise Milliardensummen drin sind. die dann immer Star-Manager hatten, die dann am Anfang auch immer auf den Fondsprospekten gedruckt waren und so weiter. Und die gibt es ja auch heute noch. Also das kann ziemlich lange dauern, bis man sich tatsächlich bewusst wird, ah, okay, der ist doch nicht besser als die Benchmark, die er vielleicht ein paar Mal gewechselt hat zwischendurch.
Ja, genau. Das Interessante ist natürlich, wenn ich ganz viele Spieler habe, dann muss es ja eine gewisse Anzahl an Spielern geben, die beim Würfeln mehrmals hintereinander gewinnt. Und wenn es jetzt Zufall wäre, ob ich so Alpha generiere oder nicht, dann müsste ich theoretisch immer eine gewisse Anzahl von so aktiven Managern haben, die ganz toll aussehen. Und über die Zeit würde das weniger werden, aber ich müsste immer noch so eine gewisse Restmenge haben. Und das Interessante ist eben, diese Restmenge ist viel, viel kleiner, als sie sein müsste, wenn es Zufall wäre. Also wir können von einer systematischen Underperformance sprechen. Und für Privatanleger ist das halt ganz schwer zu erkennen, weil ich habe ja am Anfang, also man muss sich das mal so vorstellen, es gibt 180.000 Aktienfonds auf der Welt. Es gibt aber nur 15.000 oder es gibt eigentlich nur 8.000 Aktien, die wirklich liquide sind, in die gehandelt werden kann. Aber natürlich gibt es von diesen Aktienfondsmanagern ein paar, die dann ganz tolle Performances hatten die letzten 10 Jahre, rein aus Zufall. Und die werden dann wieder gehypt. Man braucht sich auch bloß die Hedgefondsindustrie anschauen. Also die Fonds, die da geglänzt haben in der Finanzmarktkrise, die gibt es meistens jetzt gar nicht mehr, weil sie danach eben nicht mehr geglänzt haben. Und so geht es immer hin und her. Und der größte Fehler, den der Privatanleger machen kann, ist, dass er immer den neuesten Star hinterherläuft.
Dem aktuellen Hype. Also jetzt nicht in ARK Investment, in ARK Invest investieren, meinst du, ja?
Zum Beispiel, ja.
Okay. Ich habe noch eine weitere Frage, wo wir gerade wieder im aktiven Thema sind. Und dann würde ich gerne nochmal auf das, was du eben nur angeschnitten hast, zurückkommen, nämlich das Thema Umgang mit Krisen, wie man sowas systematisch richtig machen kann. Aber vorher noch meine kurze Frage. Es gibt ja diverse Fonds, die auf sogenannte Absicherungsstrategien setzen und sagen, ja, wir sind institutionelle Investoren, wir haben Möglichkeiten, die du als Privater überhaupt nicht hast und wir können absichern. Und dann gibt es das Argument, ja, eine Absicherung kostet ja Geld, keine Ahnung, eine Optionsprämie, was auch immer. Und dann heißt es, nein, eine Absicherung ist kostenlos und für ein Future zum Beispiel bezahle ich ja nichts. Ist natürlich ein Taschenspielertrick, ist klar, aber genau, was hältst du von solchen Absicherungsstrategien? Kann sowas funktionieren?
Nein, die können nicht funktionieren. Das Problem ist die Frage, wie ist denn Risiko definiert? Die ganze Finanzindustrie hat einen sehr kurzfristigen Risikobegriff. Zum Beispiel Value at Risk ist entwickelt worden für eine Haltedauer von einem Tag. Ja, das ist das innere Denken einer Bank. Abends wird glattgestellt im Zweifelsfall. Das ist auf die ganz kurze Frist sind das tolle Kennzahlen und die sind auch sehr sinnvoll. Und dann kann ich absichern und dann kann ich Risikomanagement betreiben. Aber wenn ich jetzt die normalen Anleger anschaue mit 5 oder 10 Jahren Anlagehorizont, dann sind diese Kennzahlen komplett sinnlos, weil sie eine systematische Falschinformation liefern. Und die systematische Falschinformation schaut wie folgt aus. Diese Kennzahlen schauen sich ja alle den Marktzustand an. Wenn jetzt eine Zeit lang die Börsen toll gelaufen sind und dann ist die Volatilität niedrig und dann sind diese Kennzahlen alle ganz großartig, dann sieht es so aus, als wären keine Risiken im Markt. Nachdem es eingebrochen ist, schießen diese Kennzahlen nach oben. Das heißt, immer nachdem Einbrüche waren, sagen diese Kennzahlen, ui, jetzt ist es aber unattraktiv, jetzt ist es riskant. Und wenn ich auf die Art und Weise mein Portfolio steuere, das heißt, wenn die Kennzahlen sagen, die Sonne scheint, gehe ich rein und wenn die Kennzahlen sagen, jetzt ist es ungemütlich, gehe ich raus, dann mache ich eben diesen ökonomischen Widerspruch, dass ich immer dann, wenn die Kapitalkosten der Unternehmen niedrig sind, gebe ich ihnen Kapital. Dann lohnt sich es aber gar nicht so richtig. Und immer dann, wenn die Kapitalkosten der Unternehmen in die Höhe schießen, nämlich immer dann, wenn die Märkte unruhig sind, und dann wäre es wirklich attraktiv, reinzugehen, dann gehe ich raus. Deswegen kann ich darüber auch diese systematische Underperformance erklären, diese aktiv gemanagten Portfolios.
Okay. Ja, da sind wir jetzt schon fast beim Thema Crash. Wie gehe ich denn mit Crashs um? Du hast ja einen besonderen Ansatz zu sagen, weil ich will noch mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Ich bekomme häufiger mal so die Frage so nach dem Motto, wie viel Cash hältst du denn für Krisenzeiten? Also quasi so als Dry Powder, also wenn die Märkte mal wirklich absacken, dass ich das dann da rein investiere. Ich habe das persönlich bis zum jetzigen Zeitpunkt immer eher als Market-Timing-Ansatz gesehen, habe gesagt, okay, wenn ein Crash da ist, gucke ich, wo ich irgendwie Liquiditäten herbekomme. Das war jetzt glücklicherweise gerade im März 2020 der Fall, dass ich dann die Möglichkeit hatte, nochmal nachzulegen. Und ansonsten hätte ich einfach gerebalanced und gesagt, okay, das, was ich als risikofreien Teil habe, schichte ich um. Du gehst das Ganze ein bisschen systematischer an, richtig?
Ja, genau. Also wir sind ein bisschen verwöhnt, wenn ich die langfristigen historischen Kennzahlen anschaue, was so statische Portfolios an Renditen gebracht haben. Das liegt daran, dass wir früher halt einen positiven Zins hatten an der langen Zinskurve und damit schauen diese Portfolios sehr gut aus, wenn sie statisch sind.
Statisch bedeutet, ich lege mich fest auf, klassisches Beispiel, 70% MSCI World, 30% Emerging Markets oder statisch im Sinne von Asset-Klassen-Aufteilung.
60 Aktien, 40 Renten. Okay. Also der normale Anleger, gerade wenn es um größere Summen geht, will eine gewisse Risikostreuung haben, hat dann Anleihen dabei. Und in der Literatur ist ja so ein 60 Aktien, 40 langlaufende Rentenportfolio fast nicht zu schlagen. Hat ganz tolle Kennzahlen. Und jetzt ist die Industrie auch so weit, dass sie gesehen hat, wenn ich jetzt sehr aktive Portfolios nehme mit Risikomanagement und es wird viel umgeschichtet, dann haben die auf Dauer eine systematische Underperformance zu so einem statischen Portfolio, beispielsweise 60-40. Und ich glaube, dem Argument kann man sich auch nicht entziehen. Also die Datenlage ist da sehr, sehr eindeutig. Und ich würde mal sagen, bis vor 10 Jahren brauchte man auch nicht weiter denken, weil diese 60-40-Portfolios hatten eine innere Logik, die schon bestechend war. Die 40% waren in sicheren Anleihen. Ich habe da ein 4%-Coupon drauf bekommen. Über den Zinseszinseffekt sind diese Portfolios automatisch aus dem Risiko gelaufen. Jetzt habe ich bei risikolosen Anleihen eine Negativverzinsung. Jetzt ist die Antwort, die viele Vermögensverwalter machen, dass sie einfach die Qualität der Anleihen senken. Und dann habe ich halt 2b statt 3a. Und dann funktioniert es noch ein bisschen. Aber in Wirklichkeit hat es ja gar nichts mehr mit der Ausgangslage zu tun. Ich habe jetzt diese signifikanten Ausfallrisiken und auch Marktrisiken auch auf der Zinsseite. Unsere Antwort ist, ich denke einfach konsequent diese Thematik zu Ende. Wenn ich nachweisen kann, dass ich mit einem statischen Rebalancing-Portfolio eine Outperformance erwirtschafte zu einem zyklischen, klassischen, aktiv gemanagten Portfolio, dann ist es ja logisch, dass wenn ich jetzt den Grund erkannt habe, nämlich dass die zyklischen Portfolios das Gegenteil machen, wie eine Kapitalkostenbetrachtung der Weltwirtschaft, dass wenn ich das über die Kapitalkosten dann steuere, also immer wenn es ungemütlich ist an den Märkten sozusagen die Aktienquote erhöhe, dass ich dann diesen Effekt nochmal wesentlich positiver spielen kann. Also was ich damit sagen will ist, es ist aus meiner Sicht logisch unmöglich zu sagen, ein Rebalancing-Portfolio ist besser als ein zyklisches, um dann nicht zu sagen, noch besser ist es, ich baue es antizyklisch auf, indem ich mir die Kapitalkosten der Weltwirtschaft anschaue und immer wenn die in die Höhe schießt, die Aktienquote erhöhe und immer wenn die sich wieder normalisiert hat, wieder meine Investitionsreserve auffülle.
Okay, also mit anderen Worten gesagt, du hast also quasi dieses Dry Powder, also du sagst ja, okay, ich nehme 20% Anleihen, wenn ich nicht, also in normalen Zeiten, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, du hast 20% Anleihen mit der Option, die dann umzuschichten auf 100% Aktien, also 80% Aktien, mit der Option umzuschichten auf 100% Aktien, wenn deine Indikatoren quasi Krise anzeigen, richtig?
Genau. Und das Schöne ist, ich brauche dafür keine Prognose. Weil ich muss keine Krise vorhersagen. Ich muss nur erkennen, wenn ich in einer Krise bin und das ist trivial, weil wenn die Kapitalkosten der Unternehmen in die Höhe schießen, dann sehe ich das real-time, zum Beispiel am Spread von Unternehmensanleihen.
Also im Endeffekt ist es ja quasi eine inverse Value-at-Risk-Betrachtung, weil was man ja gesehen hat, zum Beispiel bei Robotweise Scalable oder Verriester-Rente und so weiter, die haben ja quasi im ungünstigsten Moment, wurden quasi zum Verkauf gezwungen aufgrund dieser Value-at-Risk-Betrachtung. Haben die dafür viel Kritik geerntet, dann im März oder im April 2020, als die Märkte so eingekracht sind, sie quasi am Tiefpunkt verkauft haben. Dein Ansatz wäre so quasi genau im Gegenteil, wenn es so stark eingekracht ist und dann schlagen die Indikatoren an und dann schichtest du um.
Es ist exakt, es ist eine inverse Value-at-Risk-Betrachtung. Insofern ist es ein Anti-Market-Timing. Jetzt haben wir lange darüber nachdenken müssen, also ich kann ja jetzt nicht zu einem institutionellen Investor sagen, wir machen einfach das Gegenteil, was die Kennzahl sagt. Das ist ja jetzt auch irgendwie platt. obwohl die Datenlage zeigen würde, dass man damit einen Mehrwert generiert. Und der Schlüssel für uns war zu erkennen, dass es diese inverse Beziehung gibt zwischen Value at Risk und Kapitalkosten der Unternehmen. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, jetzt die Aktienquote über die Kapitalkosten der Unternehmen zu steuern und damit ein klares Risikomanagementmodell aufzubauen, welches dann sozusagen zufällig immer das Gegenteil von dem macht, was eine Value-at-Risk-Steuerung machen würde.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.